Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Mit dabei ist heute auch wieder Birgit. Hallo Birgit.
Hallo Christoph.
Ich darf dir heute Fragen stellen zum Thema Erben in Deutschland. Auf was muss man dabei achten? Ja, haben wir einige Mandanten, die mit dem Thema dann immer mal wieder oder einfach davon betroffen sind. Genau, dass sie sich mit dem Thema Erbe auseinandersetzen. Und ja, da liegt ja nichts näher, als dass wir uns über das Thema Erben einmal auch hier im Podcast austauschen. Wird heute darum gehen, ja, wie ist der Rahmen in Deutschland gesetzt fürs Thema Erben, Thema Erbschaftsrecht, Erbschaftssteuer, wie kann ich meinen ganz persönlichen Nachlass, was gibt es da zu beachten, einmal aus Sicht des Nachlassers und einmal dann aus Sicht des Erben. Ja, und am Ende werden wir dann ein Fazit ziehen. Bin gespannt, was du alles rausgefunden hast. Ich würde vorschlagen, dass wir mit dem Thema, ich bringe es kaum über die Lippen, Erbschaftsrecht, das klingt unglaublich verstaubt, das Wort. Gib uns gerne einen kurzen Abriss darüber, was es mit dem Erbschaftsrecht in Deutschland auf sich hat, welche Besonderheiten es da vielleicht zu beachten gibt.
Genau, vielleicht nochmal grundsätzlich zum Thema Erben. Wenn der Erbfall eintritt, dann ist das ja meistens ja eine Sache, die man nicht sehr vorhersehen kann, ist eine sehr stressige Zeit auch immer für alle Beteiligten. Und deshalb ist es ganz gut, wenn man sich auch frühzeitig mit dem Thema befasst und einfach gewisse Sachen mit einplant, vorher regelt, damit die Leute, die man hinterlässt oder als Hinterbliebener, dann eben in so einer Zeit ja weniger Stress auch hat und dann weniger Belastung hat. Und da habe ich dann natürlich erstmal geschaut, wie es überhaupt das Erbschaftsrecht in Deutschland gestaltet. Findet man alles im bürgerlichen Gesetzbuch, dem BGB, ab Paragraph 1922,
ja.
Dickes Buch. Da steht quasi drin, ja, wie ist das Erbe geregelt, wer darf erben, wie darf man erben, wie viel. Genau, und da ist es grundsätzlich so, dass zwischen Erben und Vermächtnisnehmern unterschieden wird. Das heißt, ein Erbe bekommt sozusagen das gesamte Vermögen oder die Grundlage ist dann das gesamte Vermögen, wenn man jetzt mehrere Erben hat. Und bei einem Vermächtnisnehmer bekommt man einen bestimmten Vermögenswert oder einen bestimmten Gegenstand. Das heißt, wenn ich selber jetzt mein Testament aufsetze oder ein Vermächtnis zum Beispiel schreiben würde, könnte ich darin festhalten, meine Sammelkartensammlung geht an den und den.
Ja.
Und genau.
Also das immer, wäre wenn man zum Beispiel bestimmte Sache irgendwie emotional mit jemandem verknüpft und das dann an den konkreten Menschen gehen soll,
genau.
Dann ist das dann ein Vermächtnis.
Genau. Und genau, die Erben, da ist dann eben das gesamte Vermögen die Grundlage, auf der dann berechnet wird, was wer bekommt.
Ja.
Und das heißt dann eben auch, dass dann sind sowohl natürlich das Vermögen, was da ist, aber eben auch die Schulden, die da sind. Genau, und dann gibt es natürlich eine erbrechtliche Rangfolge, das heißt, das Gesetz bestimmt auch, wer zuerst erben darf und wer dann nachrangig erben darf. Dazu wurden die Erbengruppen oder die Verwandtschaftsverhältnisse aufgeschlüsselt und entsprechende Ordnungen eingeteilt. Erben erster Ordnung sind zum Beispiel die Abkömmlinge, also die Kinder oder dann die Enkel. Das heißt, dein Sohn wird sozusagen zuerst bei dir erben. Und erst wenn, falls dein Sohn nicht sein sollte, dann würden in zweiter Ordnung dann zum Beispiel deine Eltern erben.
Ehefrau ist auch Erbe erster Ordnung. Ne?
Genau, die wird aber da nicht explizit mitgenannt. Die hat dann nochmal ihr Gatten und eingetragene Lebenspartner haben nochmal ihren eigenen Paragraphen.
Okay.
Genau, aber die gehören dann natürlich mit dazu.
Eingetragene Lebenspartner werden dann auch so behandelt wie …
Genau, das ist jetzt, ich glaube, seit 2010 werden eingetragene Lebenspartner genauso wie Ehegatten behandelt.
Okay.
Das heißt, vollumfängliche Erbansprüche.
Ja, alles klar.
Genau, Erben dritter Ordnung wären dann zum Beispiel Großeltern und deren Abkömmlinge, also alles, was dann an Tanten, Onkels, Cousinen und Cousins übrig sind, dürfen dann erben und dann Erben vierter Ordnung alle, die jetzt nicht genannt wurden. Falls Urgroßeltern noch da sein sollen zum Beispiel. Bedeutet eben immer, wenn es Erben der ersteren Ordnung nicht geben sollte, dann kommt
rein.
Die nächste Ordnung ran. Ansonsten, wenn Kinder da sind, dann erben natürlich Cousins und Cousinen gar nichts. Genau, Ehegatten, eingetragene Lebenspartner hatten wir schon gehabt. Die sind grundsätzlich natürlich auch erbberechtigt, haben Anspruch auf die Hälfte des Erbes und genau.
Und muss ich erben oder darf ich auch? Also wir haben ja, es gibt ja verschiedene Situationen. Entweder derjenige geht mit plus minus null aus dem Leben, was eher selten ist, dass man genau bei plus minus null rauskommt, außer man hat sehr genau geplant. Oder ja, kann sein, dass halt sehr, sehr viel übrig bleibt oder ein bisschen was übrig bleibt, dann erbe ich sicherlich gerne. Wie sieht es aus, wenn ich das Erbe nicht antreten will, weil ich zum Beispiel Schulden vererbt bekommen würde?
Dafür gibt es auch eine Regelung. Also man muss das Erbe nicht antreten, wenn man nicht möchte, aber man muss dann es aktiv auch ausschlagen.
Ja.
Da muss man, glaube ich, auch zum Amtsgericht oder so. Also man hat auf jeden Fall das Recht, das Erbe nicht anzunehmen. Ist ja auch manchmal so, dass zum Beispiel, selbst wenn jetzt plus minus null rauskommen würde, hinterlässt der oder diejenige ja meistens irgendeinen Hausstand und den muss man ja dann auch
auflösen.
Sich dem annehmen, auflösen, alles regeln. Und wie gesagt, wenn Schulden vorhanden sind, die muss ich nicht erben, dann kann ich auch einfach sagen, oder wenn ich gar nicht weiß, was mich erwartet und das Schlimmste befürchte, kann ich auch einfach sagen, nein, danke. Was nicht geht, ist, Teile auszuschlagen. Also wenn, dann muss ich das Erbe als Gesamtes ausschlagen.
Ja. Wenn ich erbe, dann wird das Finanzamt in den meisten Fällen hellhörig. Das bedeutet, das ist ja dann das nächste Thema. Das bedeutet, wenn ich quasi in der Rangfolge der Erben so stehe, dass ich was bekomme, ist dann die Frage, das, was ich bekomme, wie muss ich das versteuern? Das ist in der Praxis auch ein Thema. Das bedeutet, wenn ich zum Beispiel illiquide Werte übertragen bekomme und darauf Erbschaftssteuer bezahlen muss, dann bringt das ja immer gewisse, teilweise Probleme mit sich, weil halt die Liquidität vielleicht nicht da ist. Und wir werden ja noch drauf eingehen, was soll ich da beachten etc. pp. Das wäre da zum Beispiel so ein Teil, wenn man Liquidität da haben sollte. Im Zweifel muss man halt ein Darlehen aufnehmen, um sein Erbe auszulösen. Mhm. Wie ist denn die Erbschaftssteuer in Deutschland grundsätzlich geregelt?
Das ist alles im Erbschaftssteuergesetz geregelt und das gilt gleichzeitig auch für die Schenkungssteuer. Also da gelten die gleichen Sätze. Grundsätzlich gibt es Freibeträge. Das heißt, wenn ich in einem bestimmten Verwandtschaftsgrad zum Vererber stehe, habe ich unterschiedlich hohe Freibeträge, auf die gar keine Steuern anfallen. Das sind dann zum Beispiel beim Ehegatten wären das 500.000 Euro. Und das heißt, wenn ich als Ehegatte 1 Million Euro erbe, werden davon erstmal die 500.000 abgezogen und dann auf die restlichen 500.000 werden dann Steuern gezahlt. Kinder erben, haben einen Freibetrag von 400.000 Euro, Eltern 100.000 Euro und Geschwister 20.000 Euro. Genau.
Das Thema Erbschaftssteuer ist ja dann auch wieder ein Punkt, wo die, haben wir schon öfters drüber gesprochen, wo das Thema Ehe dann wieder deutlich besser gestellt ist, als wenn ich unverheiratet zusammenlebe, oder?
Genau, wenn ich unverheiratet bin, dann gilt für mich die 20.000 Euro.
Genau, also wenn quasi ein unverheiratetes Paar sich untereinander vererbt und da gehen 100.000 Euro rüber, dann werden da nur 20.000 Euro quasi als Freibetrag berücksichtigt, dann dürfen 80.000 Euro versteuert werden. Und wenn das Ganze im verheirateten Beispiel passiert, dann muss gar keine Steuer bezahlt werden, weil die 100.000 Euro unter dem 500.000 Euro Freibetrag liegen.
Genau. Würden. Wenn ich allerdings unverheiratet bin, dann gilt für mich auch nicht die gesetzliche Erbfolge. Also es wäre dann nur in dem Fall, wenn ein Testament vorliegt oder ein Erbvertrag.
Genau, also das ist dann zwingend notwendig, da sollte jeder drauf achten. Wenn ich meinen unverheirateten Partner irgendwie im Testament, also im Erbe berücksichtigen will, muss ich das schriftlich festhalten. Ansonsten passiert da gar nichts. Im Zweifel stehen demjenigen noch nicht mal die Familienfotos zu. Genau. So, jetzt haben wir die Erbschaftssteuer. Erbschaft, wird das ähnlich wie Schenkung behandelt oder ist das das Gleiche?
Genau, für Schenkungen gelten genau die gleichen Sätze, die sind im gleichen Gesetz geregelt. Von daher ja auch die 500.000 für Ehegatten, 400.000 für Kinder und genau, ansonsten.
Die stehen einem alle 10 Jahre zu, ne? Die Freibeträge. Das bedeutet, ich darf dort alle 10 Jahre, darf ich die 400.000 Euro oder 500.000 Euro wieder ausschöpfen.
Genau, für die Schenkung.
Genau, und das dann, vererben kann ich nur einmal, genau. Also sterbe öfters als einmal, genau. Irgend so ein CIA-Agent, der seinen Tod vortäuscht oder nochmal stirbt, genau. Und da, das ist das, was uns in der Praxis häufig begegnet, dass dann halt alle wirklich geschaut wird, dass man schon frühzeitig mit der Erbschaftsplanung anfängt und seinen Kindern deutlich vor dem erwarteten Todeszeitpunkt schon mal dort einmal im Leben oder zweimal im Leben diese Freibeträge ausgeschöpft werden.
Genau, ist ja häufig auch so, wenn Immobilien vorhanden sind,
Genau.
dass man dann eventuell schon die Immobilie überschreibt und dann ein ja, Nutznießbrauchrecht
Genau, sich das
einräumt.
Nießbrauchrecht
Genau.
dort beibehält, sodass man eben dort weiter quasi die Fruchtziehung genießt aus der Immobilie, dort eventuell drin wohnen darf und die Immobilie an sich schon mal übertragen ist, damit der Wert schon mal drüben ist und der Freibetrag schon einmal ausgeschöpft ist. Sowas kann ich theoretisch auch zeitlich begrenzt machen, wenn meine Kinder studieren oder so und ich will denen Geld zukommen lassen, habe eine vermietete Immobilie, dass ich da das Nießbrauchrecht zum Beispiel für eine Zeit lang eventuell übertrage, damit die das Einkommen versteuern und nicht ich, weil ich gerade vielleicht einen höheren Steuersatz habe als die Kinder im Studium. Genau, also da gibt es dann Spielereien, aber da immer mit dem Steuerberater drüber sprechen, da sind wir nicht die richtigen Ansprechpartner. Vielleicht ist auch das Wording falsch, was wir hier verwenden. Dann bitte ich um Nachsicht, wenn wir da nicht genau das perfekte Fachwort nutzen. Wir kommen da eher aus der Praxis. Empfehlung ist, dass vielleicht vorab, das ist hier keine Steuerberatung, immer mit dem Steuerberater sprechen, um uns da einmal zu enthaften. Genau.
Genau, also ich habe mir zwar das Steuergesetz angeschaut und ja, mir natürlich die Paragraphen durchgelesen, aber am Ende gibt es so viele Wechselwirkungen, die man noch beachten muss, die wir nicht kennen, wo wir einfach nicht drinstecken. Und letztendlich geht es eher darum, dass man, dass jeder eine gewisse Vorstellung davon hat, was da auf einen zukommt, bestimmte Einschätzungen schon treffen kann, mit den Freibeträgen zum Beispiel, und das dann entsprechend auch berücksichtigen kann.
So, gut, wie regle ich denn jetzt meinen Nachlass?
Ja, naja, grundsätzlich sollte ich mir erstmal vielleicht Gedanken machen, ob ich überhaupt was hinterlassen möchte oder ob ich dann plane, bis zu meinem, ja, Ableben alles aufzubrauchen. Natürlich kann das Ableben auch viel eher kommen und dann ist vielleicht was da. Dann sollte ich mir im nächsten Schritt natürlich überlegen, möchte ich die gesetzliche Erbfolge einhalten oder möchte ich davon abweichen? Und wenn ich davon abweichen möchte, ja, muss ich mir natürlich überlegen, wie ich das mache. Möchte ich ein Testament aufsetzen? Möchte ich ein Vermächtnis aufsetzen? Für unverheiratete Ehepaare oder andere Personen, für Freunde muss dann eben der Erbvertrag aufgesetzt werden. Genau, das sind erstmal so die Gedanken, gerade wenn jetzt Immobilien oder Unternehmensanteile ja eine Rolle spielen, dann sollte ich schon ganz genau überlegen, macht das jetzt Sinn, die gesetzliche Erbfolge einzuhalten oder sollte ich eventuell doch das Testament verwenden? Bei Ehepaaren und Kindern ist das Berliner Testament zum Beispiel ganz beliebt, ist ja meistens so, wenn jetzt eine Immobilie vorhanden ist und ein Ehegatte stirbt, dann würde die Immobilie natürlich unter Ehegatte, verbliebenem Ehegatte und den Kindern aufgeteilt werden. Und ja, je nachdem, ob die, wenn die Kinder ausgezahlt werden möchten, muss die Immobilie eventuell verkauft werden, wenn nicht genug liquides Vermögen da ist. Und da gibt es dann dieses Berliner Testament, was Ehegatten dann gerne aufsetzen lassen, wo dann eben der jeweils andere Ehegatte als Alleinerbe eintritt und dann eben nicht so große Teile ausgezahlt werden müssen. Denn was man immer beachten muss, ist egal, ob es ein Testament gibt oder ein Vermächtnis oder ein Erbvertrag, die gesetzlichen Erben haben immer einen Anspruch auf den Pflichtteil und dieser Pflichtteil ist die Hälfte des gesetzlichen Erbes.
Ja, den kriegt man auch spannenderweise mit dem Berliner Testament nicht weg. Also man kann nicht einfach
Nee.
sagen, hey, liebe Kinder, ihr kriegt jetzt erstmal nichts. Meine Ehefrau oder mein Ehemann, die kriegen erstmal alles und ihr kriegt dann erst in der nächsten Stufe was. Sondern man muss da schon dann erstmal auf den Willen der Kinder hoffen, dass sie das dann so akzeptieren. Das wäre das eine. Und wenn die Kinder dann querschießen und sagen, hey, nee, wir wollen unser Erbe gleich antreten, dann kann man dann natürlich die ein oder andere Klausel mit ins Testament reinschreiben, dass sich die Kinder dadurch deutlich schlechter stellen würden. Praktisch zum Beispiel, dass man drüber nachdenkt, zu sagen, okay, Kinder, wenn ihr dann auf euer Erbe trotzdem besteht, obwohl wir das nicht wollen, dann erbt ihr dann halt in Zukunft auch nur euren Pflichtteil und dann bedeutet das, wenn ihr jetzt sofort erben wollt, kriegt ihr halt nur euren Pflichtteil und den Rest nicht, so dass man sich quasi, wenn man das Erbe sofort antritt, so teilweise selbst enterbt.
Ja.
Genau, und deswegen auch die Empfehlung, nutzt bitte einen Notar oder eine Notarin für sowas, die dann das ein oder andere schon mal erlebt hat und da auch ein bisschen mehr fachliches Verständnis hat, auch mehr fachliches Verständnis als wir hier haben. Wir stellen auch keine Testamente für Mandanten, sondern empfehlen den auch. Bitte nutzt einen Fachmann, eine Fachfrau, genau, um da einfach Fallstricken dort vorzubeugen und zu schauen, dass der Wille, den man hat, dann auch wirklich umgesetzt wird. Beispiel ist zum Beispiel, was passiert, wenn eine im Testament verstorbene also Person verstirbt, bevor der das Testament und vererbt, verstirbt, wer tritt dann an die Stelle desjenigen, der im Testament gestanden hat? ist nicht automatisch so, dass dann die anderen im Testament sich das aufteilen, sondern vielleicht haben ja dann die Nächsten in dieser Erbfolge desjenigen, der im Testament steht, der verstorben ist, dann wieder Anspruch drauf. Und wenn man das nicht möchte, muss man auch da dem einen Riegel vorschieben.
Ja, es passiert auch nicht selten, dass die Leute dann, die haben ihr Testament gemacht und dann am Ende wird es für nichtig erklärt oder es sind dann halt trotzdem gesetzliche Regelungen, die dennoch greifen, die man gar nicht auf dem Schirm hatte und alle sind dann ganz überrascht, dass eben die Immobilie jetzt doch verkauft werden muss. Ja. Und deswegen ist es zum einen natürlich wichtig, die Experten zu befragen, wie jetzt einen Notar oder eine Notarin, sich das dann auch gleich beglaubigen zu lassen. Und zum anderen ist es wichtig, dass man auch mit seinen Angehörigen redet und denen auch schon ganz klar im Gespräch kommuniziert, das ist mein Wille, das sind meine Vorstellungen für mein Vermögen, was ich selber auch erarbeitet habe. So möchte ich, dass nach meinem Tod damit umgegangen wird. Und ich glaube, da kann man schon vielen Missverständnissen auch vorbeugen, wenn man da in den Austausch geht.
Weil es auch Menschen geben sollen, die wollen schon eine Überraschung draus machen. Ich könnte noch. Ja. Ist aber nicht Sinn und Zweck der Sache. So. Sinnvoll ist, da von Anfang an sich Gedanken drüber zu machen und das einmal sauber durchzuplanen, um dann eben auch Streitigkeiten dort vorzusorgen. Wenn man schon stirbt, das ist meistens der verstirbt, der hat dann meistens weniger Probleme damit in dem Moment, weil den hat es erwischt und der muss sich damit dann nicht mehr auseinandersetzen. Aber dann sollte man möglichst wenig Chaos hinterlassen, dass die Menschen trauern dürfen und sich nicht um irgendwelche anderen Sachen dort Gedanken machen müssen im großen Stil. Klar werden die sich Gedanken machen, aber dort kann man eben viel Druck dann auch rausnehmen, wenn ganz klar der Wille kommuniziert ist. Das entspannt im Ernstfall dann doch schon deutlich und sorgt halt einfach. Und das Letzte, was man als Verstorbener in der Regel will, ist in der Familie dann irgendwelche Streitigkeiten ausbrechen.
Genau.
Genau, ansonsten hatten wir schon darauf hingewiesen, wie sollte ich mein Erbe planen? Planen setzt dann voraus, dass man, also das bringt den Vorteil mit sich, dass man zum Beispiel Freibeträge regelmäßig ausschöpfen kann und nicht nur einmal im Leben, weil eben nach gewissen Verjährungsfristen darf man diese Steuerfreibeträge nochmal nutzen. Aber wenn man vorher schon mal was verschenkt und später noch was vererbt, dann hat man mehr steuerfrei von links nach rechts geschoben. Das sei mal gesellschaftliche Themen hier außen vor gelassen, vorsichtig ausgedrückt. Das Thema Erbe ist natürlich gesellschaftlich hochrelevant. Das bedeutet, wer hat, dem wird gegeben. Da haben wir es auch schon öfters drüber unterhalten. Was natürlich einfach so ist, dass wir in einem System, wo der Zinseszins wirkt, das einfach so ist, wenn Erbe halt wenig besteuert wird und wir reden ja gerade drüber, wie kann man aus der Individualsicht den Steuersatz vielleicht so niedrig wie möglich halten. Das bedeutet natürlich auch, dass im Tod quasi die Gelegenheit verstreicht, aus gesellschaftlicher Sicht wieder für gleiche Ausgangsbedingungen zu sorgen. Und das ist ja so ein bisschen das Versprechen des Systems, in dem wir sind. Jeder hat die gleichen Chancen, was ja per se völliger Schwachsinn ist. Und durch das Thema Erbe natürlich ein Stück weit ad absurdum geführt wird. Natürlich hat jemand im Kapitalismus, der mit 500.000 oder mit 10 Millionen oder mit 100 Millionen startet, andere Ausgangsvoraussetzungen als jemand, der mit 0 startet und dann vielleicht noch eine schlechtere Ausbildung hat, weil er schwierige Startbedingungen hatte. Also wir sind schon in einer Gesellschaft, wo man halt viele Chancen hat, auch wenn man aus schlechteren Startbedingungen kommt. Aber dass alle die gleichen Chancen haben, ist nichtig. So, also brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Und das wird natürlich, wenn von Generation zu Generation gedacht wird, und das ist dann gesellschaftlich maximal problematisch, wenn, wie ich hoffe, jeder mit seinem Erbe verantwortungsvoll umgeht und dann quasi sagt, okay, gesellschaftlich gesehen wäre es besser, du gibst einfach alles aus. So, also wenn du jetzt Geld rübergeschoben bekommst, so, dann geht das in den Wirtschaftskreislauf rein und dann wird es wieder verteilt. Aber wir haben halt auch, und das betrifft ganz besonders unsere Mandanten, die sich ja dann schon nachhaltig Gedanken machen, ich habe jetzt hier eine Summe X bekommen, wie kann ich das maximal, also wie kann ich damit sinnvoll umgehen, dass es eben langfristig erhalten bleibt und ausgebaut wird. Und genau dieses Ausbauen von Generation zu Generation, dann wird es immer größer und dann hast du halt ganz viel Vermögen bei wenigen Menschen und wenig Vermögen bei vielen Menschen. Und da wäre meine gesellschaftliche Wunsch, bitte an alle Politiker, die ja gerade mithören, sich dem Thema Erbschaftssteuer doch vielleicht mal noch ein bisschen genauer zu widmen und dafür zu sorgen, dass vielleicht der Tod dort ja dazu genutzt wird, einfach wieder einigermaßen gleichere Ausgangsbedingungen zu schaffen als bisher. Weil es halt einfach so ist, dass es viele Möglichkeiten gibt, auch Erbschaftssteuer teilweise auf einem absoluten witzloses Minimumrest zu reduzieren. Was ja gerade je größer das Vermögen ist, umso mehr Spielräume hat man da vielleicht dann auch Erbschaftssteuern zu vermeiden, sei es über Stiftungen oder sonstige Konstruktionen. Genau, Grüße gehen an Gerd Kommer, genau. Ich glaube, da war er mit Jan Böhmermann mit Jan Böhmermann da kleine Tweet oder sowas, den er da abgesetzt hat, bezüglich Neiddebatte, was das Thema Erbe angeht. Aber man muss sich ja nicht persönlich angegriffen fühlen, und das Thema Erbe ist halt schwierig, wenn da keine Steuern bezahlt werden oder sehr, sehr wenig Steuern bezahlt werden und dann ja einfach die Vermögen immer größer werden, ist am Ende ein gesellschaftliches Problem.
Ja. So.
Genau. Weil man es ja einfach auch, wenn man sagt, die Gesellschaft so, wie sie ist, die wird nicht nur über ein Jahrzehnt gedacht, sondern über vielleicht mehrere hundert Jahre Zinseszins. Ja. Genau, aber das war ein kleiner Ausflug in das Thema gesellschaftliche Relevanz des Themas Erbe. Individuell bin ich fest davon überzeugt, dass man das als Geschenk wahrnehmen sollte und da auch sehr, sehr happy sein darf, ohne sich da irgendwie komisch beizufühlen. Das ist einfach was. Und das ist das, was ich auch wahrnehme. Wir haben auch die ältere Generation in der Beratung, dass es einfach von der älteren Generation auch gewollt ist. Und da nehme ich mich auch selber, wenn ich was erarbeite, individuell gesehen, will ich natürlich, dass es in der Familie bleibt und mein Sohn davon was später hat und das bitte auch dafür nutzt, zufriedener und glücklicher zu sein im Idealfall. Wenn ich dann schon nicht mehr da bin, dann soll er wenigstens noch die von der Lebensleistung, die dort hinter zurückbleibt, dann profitieren können. In der Hoffnung, dass er damit was Gutes tut. Nicht nur für sich, sondern vielleicht auch gesamtgesellschaftlich gesehen, kann man wieder eine Debatte darüber führen, inwieweit sollte die Individualperson darüber entscheiden, was der Gesellschaft gut tut oder was nicht. Aber es gibt aus meiner Sicht immer den Unterschied zwischen, ich schaue da als Gesamtgesellschaft drauf und ich bewege mich als Individualperson in dem System, in dem ich unterwegs bin. Deswegen bringt es auch nichts, wenn man jetzt, gibt ja diese Tax-Me-Now-Bewegung, wenn man denen dann vorwirft, ja, spende doch alles, was du hast. Genau, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe aus meiner Sicht, aber auch da kann man unterschiedliche Meinung sein. Genau, weiß nicht, wie du das siehst.
Wie du. Würde nur ergänzen, dass wenn man also individuell erbt, dann kann man sich durchaus auch bewusst machen, dass das jetzt ein Privileg ist und dass damit auch Verantwortung einhergeht. Aber ansonsten bloß kein schlechtes Gewissen, keine Schuld, keine Scham oder irgendwas. Ja, ist nicht produktiv.
Ja. Genau. Ansonsten, ja, wer Fragen hat, der sollte sich zwingend beraten lassen.
Ja.
Sei es von Steuerberatern, Anwälten oder Finanzplanern. Genau. Ich habe gehört, in der Finanzküche gibt es eine ganz, ganz gute Anlaufstelle für Finanzplanung. Genau. Aber damit sei Werbung genug getan für heute. Ja. Was muss ich beachten, wenn ich erbe? Also umgedreht jetzt. Wir haben ja quasi einmal die Sicht desjenigen, der vererbt, und jetzt die Sicht desjenigen, der erbt.
Genau, da habe ich auch nochmal unterschieden, wenn ich in ferner Zukunft hoffentlich irgendwie erwarte, dass ich dann mal ein Erbe bekomme, und was muss ich beachten, wenn ich jetzt sofort schon erbe. Weil wenn ich jetzt noch mehr Zeit habe und planen kann, dann kann ich mir natürlich selber auch Gedanken machen. Ich meine, klar, das Vermögen, was mir in Aussicht gestellt wird, sage ich jetzt mal, muss nicht so bleiben, kann natürlich auch sein, dass dann alles für Pflege drauf geht und ich dann am Ende vielleicht doch gar nichts bekomme. Aber wenn da Vermögen da ist und ich einen Erbanspruch habe, kann ich mir natürlich schon selber Gedanken machen, okay, wie sehen meine Freibeträge aus? Also in welchem Verwandtschaftsverhältnis stehe ich zu dem oder derjenigen? Wie sehen meine Freibeträge aus? Was kommt da an Erbschaftssteuer auf mich zu? Also die Zahlen sind ja alle da. Wenn ich auch weiß, ich kann ja dann auch einfach fragen, hier können wir über Vermächtnis reden oder über das Erbe, die Hinterlassenschaft vielleicht reden, damit ich eine Vorstellung davon haben kann. Dann weiß man ungefähr, okay, um welche Zahlen handelt es sich. Viele gehen ja auch in der Familie sehr offen damit um und sagen, okay, unser Haus ist das und das wert und das Vermögen ist da. Das werdet ihr dann erben, solange nichts anderes passiert. Und dann kann man sich ja im Prinzip selber schon die Steuer ausrechnen. Denn überall sind die Sätze veröffentlicht, sind ganz klar festgelegt. Und dann kann man auch entsprechend planen, wie sieht es dann in meiner eigenen Finanzplanung aus. Ja, dann kann ich ja schon mal sparen für die Steuer.
Ja. Wobei man auch häufig sieht, dass eben auch noch Liquidität ein Stück weit mitvererbt wird. Aber das gilt es halt so ein Stück weit abzuklären, gerade wenn man dann auch zum Beispiel Immobilien, die überschrieben werden, behalten will oder Unternehmen, die überschrieben werden. Das ist ja dann auch häufig das Argument, warum die Erbschaftssteuer nicht so hoch sein darf, weil dann die Unternehmen zerschlagen werden, die vererbt werden, weil man sich da bestimmt nicht hinsetzen kann und überlegen kann, wie gestalte ich das Ganze intelligent, dass das Unternehmen vielleicht nicht sofort zwangsverkauft werden muss, auch wenn ich das adäquat besteuere. Genau. Also ja, da kann ich nur sagen, bitte geht in den Familien damit offen um. Genauso häufig, wie man sieht, dass damit offen umgegangen wird, sieht man auch, dass damit nicht offen umgegangen wird, und haltet alles wirklich fest. Also was gar keine Punkte bringt, ist zu sagen, hey, du verzichtest hier jetzt mal drauf im Testament, liebe Tochter, lieber Sohn, und dafür kriegt der andere das. Und du darfst das dann schon mit nutzen, was der andere dort bekommt.
Ja.
Das führt immer wieder zu Streitigkeiten in der Familie, weil dann vielleicht doch irgendwann mal derjenige sagt, nee, du darfst das jetzt doch nicht mit benutzen, das ist meine. Und dann ist derjenige, der es nicht bekommen hat und vom Vater zugesichert bekommen hat, dann, du darfst es mit benutzen, logischerweise zu Recht dann angefressen, hat aber keinen Anspruch drauf, weil es nur mündlich irgendwie mal geäußert wird und es keiner mitbekommen hat. Also es sollte alles, was schriftlich festgehalten ist, ist schriftlich festgehalten. Was irgendwie mal mündlich irgendjemandem zugesichert wurde, das ist am Ende komplett für die Katz. Also da wirklich ganz klar benennen im Testament, im Vermächtnis, was ich möchte, wie ich was geregelt haben möchte, um da jedem Zweifel, jeder Streitigkeit dort vorab da den Riegel vorzuschieben.
Genau, und wenn man sich nicht sicher ist, dann einfach mal fragen, okay, hast du deinen Nachlass, habt ihr das geregelt? Wie habt ihr das geregelt? Gibt es ein Testament oder keins? Wie habt ihr euch das gedacht? Und dann ja, kommt man ja schon in einen Austausch und hat ja dann ungefähr eine Vorstellung. Und dann natürlich, ja, wenn irgendwelche Absprachen getroffen werden, dann festlegen. Genau. Ja. Wenn ich allerdings jetzt plötzlich erbe und überhaupt gar nicht drauf vorbereitet bin, ist es natürlich alles nochmal ein bisschen, ja, stressiger, weil ich dann vielleicht nicht damit gerechnet habe oder ja, einfach Unvorhergesehenes, auch nichts geplant habe. Da gibt es auf jeden Fall erstmal Meldefristen, die man einhalten muss, dass man überhaupt geerbt hat. Die sind, glaube ich, innerhalb von 3 Monaten oder so, nachdem man Kenntnis davon erlangt hat, muss man das melden. Dann wird das ganze Erbe natürlich bewertet, um eine Berechnungsgrundlage zu haben für die Freibeträge, und die Freibeträge dann abgezogen. Und dann wird die Steuer berechnet und die Steuern muss man natürlich dann auch zahlen. Und dann sollte man eben auch schon mal gucken, wie sind da so die Zahlungsfristen, was kommt da auf mich zu. Und dann ja im schlimmsten Fall sagen, okay, ich möchte das Erbe vielleicht doch nicht antreten. Die Möglichkeit hat man natürlich dann auch immer, muss man dann aber auch rechtzeitig machen. Genau.
Eine andere Geschichte ist dann noch, wie gehe ich dann, wenn ich wirklich dann konkret geerbt habe, das werden wir dann aber in einer extra Folge machen, in einem extra Beitrag, wie gehe ich mit größeren Beträgen um? Da stellen sich ja dann ganz praktische Fragen.
Ja.
Welche Auswirkungen hat das jetzt auf mein Leben generell? Was bedeutet die Summe, die ich geerbt habe für mein Leben? Kann ich mir jetzt schon was entnehmen? Ist damit die Altersvorsorge sicher? Wie lege ich das jetzt an? Was mache ich damit genau? Das ist dann nochmal Stoff für eine extra Episode. Dein Fazit zur Erbschaftsrecht in Deutschland? Genau. Was ist dir hängen geblieben?
Ja, also erstmal, es ist alles geregelt, ganz klar und transparent. Also die Texte, Gesetzestexte sind auch nicht schwer zu verstehen. Erben ist ja eine schlimme und schöne Sache zugleich. Schlimm, weil ja auf jeden Fall jemand dafür gestorben sein muss. Schön, wenn man unverhoffterweise an Geld kommt. Daher ist es wichtig, wirklich auch mit solchen Sachen zu planen, also da frühzeitig in die Planung reinzugehen, egal ob man selber was zu vererben hat oder ob man erwartet, dass ein Erbe kommt. Und einfach wichtig, miteinander darüber zu reden, offen alles auf den Tisch zu legen, ansprechen, Fragen stellen, Sachen festlegen, dass dann eben ja sowas nicht total unverhofft eintritt und man dann auch entsprechend darauf vorbereitet ist.
Ja, und was ganz wichtig ist, vielleicht abschließend noch, das Erbe sollte für einen selber nicht existenziell sein. Also wenn ich jetzt quasi meine Altersvorsorgeplanung so aufbaue, dass ich am Ende sage, okay, ja, lass jetzt mal alle gerade sein, ich werde am Ende eh erben und das Erbe kommt dann doch nicht, dann steht man ganz schön blöd da. Alles schon vorgekommen, 2. Frühling und man gibt dann doch alles aus. Es ist per se erstmal nicht das Anrecht der Hinterbliebenen, dass sie was erben. So, dafür muss halt was da sein. Und wenn der Vererber dann irgendwie sagt, nee, ich verbrauche das jetzt alles, kann ja auch sein aufgrund von Pflege oder sonst irgendwas. Aber vielleicht entscheidet er auch einfach, okay, ich lasse nochmal krachen. Und dann kommt halt doch weniger oder gar nicht. Das passiert jetzt nicht so häufig, aber manchmal kommt es dann doch vor. Dann sollte man nicht komplett im Regen stehen und sagen, okay, jetzt bin ich komplett aufgeschmissen, weil ich kein Erbe bekomme. Also ich würde mich immer so aufstellen, dass es auch ohne Erbe funktioniert. Genau. Wir sprechen jetzt hier von normalem Erbe. Wenn ich natürlich weiß, meine Eltern haben dort ein Firmenimperium und 20 Immobilien und dann ist das eine andere Geschichte. Aber wenn ich weiß, da ist eine Immobilie und vielleicht nochmal 200.000 Euro auf dem Konto, ob das mal wirklich dann da ist in 30 Jahren oder in 20 Jahren, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Ja, genau.
Alles klar. Damit sind wir am Ende angekommen des heutigen Podcast, der heutigen Podcast-Episode. Lasst gerne eine Bewertung da, wenn euch der Podcast gefällt, wo auch immer man einen Podcast bewerten kann. Spotify, iTunes. Und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin.
Ciao.